Heute zu Gast Zahnärztin und Vizepräsidentin der Bundeszahnärztekammer und damit die erste Zahnärztin, die ins Präsidium der Bundeszahnärztekammer Einzug gehalten hat, Dr. Romy Ermler. Dr. Ermler kommt aus dem Erzgebirge und hat nach einem Studium in Berlin, witzigerweise ihr Oberarzt war damals Dr. Stefan Zimmer, hat sie schon knapp 5 Jahre nach dem Studium in einer eigenen Praxis niedergelassen. Das war 2005. In der Zeit vor der Niederlassung hat sie ihre 2 Kinder bekommen, hat sich politisch früh engagiert, hat da sehr viel, ja, ich sag mal so, zusätzliche Ausbildungsaufwände auf sich genommen, um auch dieser sozusagen zukünftigen Rolle gerechter zu werden. Sie hat die AS-Akademie besucht, sie hat die Deutsche Akademie für Management besucht, sie hat sozusagen den Master of Economics und Health Management als MBA. Neben den ganzen sozusagen zahnmedizinisch-inhaltlichen Fortbildung hat sie sich da signifikant über Jahre so fit gemacht und ist jetzt sozusagen als eine von 3 obersten Lobbyisten für die Zahnmedizin in Deutschland unterwegs. Und ich finde, die Branche ist mit ihr sehr, sehr gut vertreten. Sie ist eine sehr reflektierte, sehr überlegte Frau. Das Gespräch hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Zum Schluss geht Rebecca nochmal rein und stellt noch ein paar sehr spezifische und auch zum Teil sehr persönliche Fragen. Ja, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ihr werdet da sehr viel über die Arbeit der Bundeszahnärztekammer lernen. Und nun genug über den Inhalt des heutigen Gespräches. Kommen wir zu meinem Lieblingsthema, zu mir. Ich bin Host und Geschäftsführer der Opti Health Consulting und ich begleite euch das Gespräch und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir ins Interview reinstarten, hier noch ein kleiner O-Ton zum Warmwerden.
Ich bin Christoph Benz und Präsident der Bundeszahnärztekammer. Romy Ermler kenne ich schon länger, seit sie den Studiengang der AS-Akademie unter meiner Leitung absolviert hatte. Und damals war sie schon sehr aktiv in der Standespolitik in Brandenburg, insbesondere auch bei dem Thema, wie motiviere ich jüngere Kolleginnen und Kollegen für die Niederlassung in der eigenen Praxis. Das ist ein Thema, das uns natürlich jetzt sehr beschäftigt. Ja, und dann hat sie sich sehr kurzfristig entschieden zu kandidieren als Vizepräsidentin der Bundeszahnärztekammer und hat das auch mit Erfolg abschließen können. Und seit dieser Zeit ist sie ein wichtiges Element in unserem geschäftsführenden Vorstand der Bundeszahnärztekammer. Sie bereichert uns mit interessanten Ideen und ist auch an verschiedenster Stelle engagiert. Wir arbeiten wirklich sehr gerne mit ihr zusammen.
Herzlich willkommen beim Praxisflüsterer Podcast Staffel 10 Powerfrauen in der Dentalbranche in Zusammenarbeit mit Dentista. Wir interviewen herausragende Zahnärztinnen, die Außergewöhnliches leisten. Wir beleuchten zahnmedizinische und gesellschaftlich relevante Themen, verknüpfen Wissenschaft und Praxis und betrachten die Medizin im Alltag. Erfahren Sie alles über die vielfältigen Leistungen und Biografien dieser Macherinnen und lassen sich von ihnen inspirieren. Partner dieser Staffel ist, wie immer, die BFS. Liebe Frau Dr. Ermler, ich freue mich wahnsinnig, dass Sie heute mit dabei sind und ich begrüße Sie herzlich und fange direkt mal an. Erzählen Sie doch mal, wer sind Sie und wo kommen Sie her?
Ich bin niedergelassene Zahnärztin und ich habe meine Praxis in Potsdam. Ja, der Weg, der mich nach Potsdam geführt hat, das war mein Studium in Berlin. Ich habe in Berlin studiert. Habe ursprünglich an einer freien Universität angefangen. Damals war das Studium noch ein bisschen holprig, weil die Zahnkliniken zusammengelegt wurden und habe dann an der Charité fertig studiert. Habe dort meinen Mann kennengelernt und wir sind zusammen nach Potsdam gegangen. Dort habe ich meine Ausbildungsassistenz gemacht und mich letztendlich auch dort niedergelassen. Bin dort jetzt in eigener Praxis mit Tätigkeitsschwerpunkt Parodontitis, also Parodontologie und Prothetik und fühle mich dort auch sehr, sehr wohl.
Mensch, Sie sind so zackig, da springe ich direkt mal rein. Wo kommen Sie denn tatsächlich her?
Ich komme ursprünglich aus dem Erzgebirge und bin damals nach Berlin verlost worden, wie das eben so war bei der ZVS. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin.
Also ich kenne das nicht. Was meinen Sie mit verlost?
Naja, man bewirbt sich ja für einen Studienplatz und muss mehrere Studienorte angeben. Und mein Favorit war damals eben in Sachsen, Dresden oder Leipzig. Berlin hatte ich gar nicht angegeben. Naja, letztendlich ist es Berlin geworden. Mittlerweile fühle ich mich hier sehr wohl.
Das heißt, aus dem Erzgebirge kommen Sie und warum wollten Sie ausgerechnet und unbedingt Zahnmedizin studieren?
Ja, das sind die genetischen Wurzeln. Ich komme aus einer Zahnarztfamilie und wie man das dann eben so in die Wiege gelegt bekommt, dann bin ich Zahnärztin geworden.
Das heißt, ist Ihre Mutter oder Ihr Vater oder sind beide Zahnärzte?
Nein, meine Eltern beide nicht. Mein Großvater war Zahnarzt, mein Onkel ist noch Zahnarzt und so zieht sich das über die Generation.
Aber Ihre Eltern hat sozusagen ausgelassen.
Ja, meine Eltern haben ausgelassen.
Okay, das heißt, Sie waren so ein bisschen schon angefeuert durch das Thema. Gab es denn da noch eine Alternative? Das heißt, wäre ein normales Zahnmedizinstudium auch eine Möglichkeit gewesen? Oder hätten Sie im Zweifel gesagt, ach Mensch, lass mich mit der Medizin in Ruhe, ich mach Bauingenieur?
Ja, Sie werden lachen, das sollte ich ursprünglich werden. Aber ich habe ja noch zu DDR-Zeiten die Schule besucht und hätte zu dieser Zeit schwierig Zahnmedizin studieren dürfen. Und daher hätte ich, wenn die Wende nicht gekommen wäre, vielleicht einen ganz, ganz anderen Weg eingeschlagen. Aber dadurch, dass das damals alles offen war und dann so kam, habe ich Zahnmedizin studiert. Und ich hätte mir auch nichts anderes vorstellen können. Ich glaube, ich wäre in keinem Beruf so aufgegangen wie jetzt in der Zahnmedizin.
Was sind so die Attribute des Berufs? Ich meine, Sie sind jetzt selbstständig, ne? Sie sind niedergelassen. Es gibt ja in der Zahnmedizin so viele tolle Möglichkeiten. Rebecca und ich haben schon mit einer Bundeswehrzahnärztin gesprochen. Dann gibt es die Möglichkeit, an die Uni zu gehen. Es gibt die Möglichkeit, in die Pharma zu gehen. Es gibt die Möglichkeit, was ganz anderes zu machen. Sie haben sich niedergelassen und sagen, es ist ein toller Beruf. Welche Aspekte dieses Berufs finden Sie so toll?
Der Umgang mit den Patienten, das war für mich schon immer sehr, sehr ausschlaggebend und dann natürlich auch die medizinische Komponente und dass man sehr, sehr frei ist in seinen Entscheidungen und deswegen war für mich auch die Niederlassung der richtige Weg, jetzt unabhängig von der reinen Zahnmedizin, sondern die Arbeitsweise in der eigenen Praxis, die hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und das möchte ich auch nicht missen. Und das würde ich auch jedem Kollegen und jeder Kollegin nahelegen, dass es doch eine Option ist, über die man nachdenken sollte. Gut, es gibt auch negative Sachen, aber die positiven haben für mich persönlich immer überwiegt.
Sie haben es ja gerade eben klugerweise angesprochen, es gibt die negativen Sachen. Das heißt, Sie sehen, okay, ich habe Personalthemen, ich habe dies, ich habe jenes und so weiter und so fort. Aber trotzdem gibt es eigentlich für mich, so wie ich arbeite und lebe, keinen schöneren Beruf. Also Sie sind nicht auf sozusagen auf dem einen Auge, Sie sagen, okay, Sie blenden alles aus, Sie sagen, okay, es gibt ja auch genug Themen, aber trotzdem ist es ein schöner Beruf, oder?
Ja, Sie haben es ja schon angesprochen. Klar muss man auch ab und zu mal sagen, ach, heute war der Tag nicht so gut und heute wäre ich mal lieber angestellt gewesen. Gerade wenn es um diese ganzen Personalthemen gibt oder um andere Dinge, die uns das Leben schwer machen oder auch die Bürokratie. Ja, da hätte ich es auch ganz gern mal gehabt, wenn ich gesagt hätte, heute gehe ich mal nach Hause, heute ist mir das mal nicht so. Aber überwiegend würde ich sagen, es ist für mich der richtige Weg gewesen und die überwiegend schönen Tage sind am besten.
War es für Sie, als Sie dann in Berlin studiert haben, überhaupt mal in Erwägung zu ziehen, dass Sie sagen, ich bleibe an der Uni?
Nee, zu der damaligen Zeit nicht. Sie können sich nicht vorstellen, was damals für ein Chaos in Berlin geherrscht hat, als drei Zahnkliniken zusammengelegt wurden. Zu dieser Zeit habe ich studiert und deswegen gab es für mich keine Option, an der Uni zu bleiben.
Ich habe davon gehört, der Professor Zimmer hat mir mal davon erzählt. Ich glaube, er war auch zu der gleichen Zeit, muss er da gewesen sein. Ich glaube, das muss ein heilloses Durcheinander gewesen sein.
Er war mein Oberarzt.
Ach echt?
Ja.
Lustig. So führen Sie Wege da wieder zusammen. Nee, er hatte mir mal davon erzählt, auch in einem Podcast. Er war auch schon öfter mal Gast hier. Gut, das heißt, die Situation war halt so, dass sie nicht einlädt, kann ich verstehen. Das ist wie eine Schule, an der laufend umgebaut wird, wo die Kinder im Grundschulalter hingehen. Das war jetzt bei meinen Kindern so. Schule wurde die ganze Zeit umgebaut, immer wurde in Containern gelebt. Die haben keine Lust mehr, da irgendwo zu sein, weil sie denken, Schule ist im Container sitzen und dann vielleicht mal irgendwo mal anders hingehen. Das kann ich sehr gut verstehen. Wie viele Jahre haben Sie denn noch gearbeitet, bevor Sie sich niedergelassen haben? Also sozusagen diese Zwischenzeit. Wie lange war das?
Insgesamt 4,5 Jahre. Aber ich habe ja in der Zeit zwei Kinder bekommen und bin dann letztendlich, also ich habe meine Ausbildungsassistenz ein bisschen gestreckt durch die Schwangerschaften und bin dann danach 2005 sofort in die Niederlassung gegangen.
Ach, da haben Sie aber richtig Gas gegeben. das ist ja sozusagen unterhalb jeder Statistik, alles nochmal reingetan. Haben Sie auch die Assistenzzeit, also diese ganze Zeit, waren Sie da auch in Berlin oder in Potsdam schon gearbeitet oder waren Sie nochmal weg?
Ich bin nach dem Studium gleich nach Potsdam gegangen, habe dort in der Praxis angefangen zu arbeiten und bin dort letztendlich auch geblieben.
Ja, dann haben Sie sich niedergelassen. Haben Sie sich in einer Einzelpraxis niedergelassen oder war es eine Neugründung oder war es eine Übernahme?
Ich habe die Praxis von meinen Schwiegereltern übernommen.
Okay, ja, ich meine, dann hat man ja vielleicht auch schon ein gewisses Vertrauensverhältnis, dass das ein oder andere Loch nicht übermalt wurde, sondern dass da die Dinge offengelegt sind, die da gut sind und auch die schlecht sind. Ja, das ist ja dann immer schon mal ein bisschen hilfreich.
Ja, und ich durfte die Praxis ja auch 4 Jahre testen.
Ja, stimmt. Wenn man da die ganze Zeit drin war, dann kriegt man das ja auch viel besser mit. Nee, wunderbar. Das heißt, Sie haben sich 2005 dann final niedergelassen, beziehungsweise die Praxis dann übernommen, sind da jetzt ja sozusagen schon 18 Jahre dann aktiv. Was ist in diesen 18 Jahren passiert? Das heißt, machen Sie mal so ein Brief, was da jetzt so die letzten knapp 20 Jahre bei Ihnen passiert sind, wie Sie die einzelnen Phasen so wahrgenommen haben. Ich meine, Sie sind niedergelassen. 2005, ich erinnere mich gut, da waren die ZE-Zuschüsse, das ist da gerade frisch gekommen. Das ist ja sozusagen, da haben Sie ja voll reingegründet in diese sehr spannende Zeit. Das musste man ja erstmal quasi komplett umstellen. Wenn Sie das jetzt so rekapitulieren und jetzt mal so in 2-3 Jahresschritten, also die großen Dinge mal seitdem betrachten, was wären die aus Ihrer Sicht gewesen?
Ja, wenn man jetzt so zurückblickt, und Sie haben es ja gerade gesagt, die ZE-Umstellung, sehen Sie, die hatte ich gar nicht mehr so im Blick, aber die war wirklich holprig. Also als ich angefangen habe, hatten wir wirklich erstmal keinen Zahnersatz, bis auf den wir privat machen konnten, weil damals die Krankenkassen überhaupt nicht so weit waren, mit der Beantragung überhaupt voranzukommen. Und wir haben, ich glaube, 4 Monate gebraucht, bis die ersten Pläne von den Krankenkassen zurückkamen und wir wieder Kassen-ZE machen konnten. Also das war holprig. Das war auch eine schwierige Zeit, weil mein Mann ist ja Zahntechnikermeister. Wir arbeiten ja mit seinem Labor zusammen und das war für uns schon ein schwieriger Start. Aber es war damals nicht ganz so dramatisch, dadurch, dass er hatte damals eine Mitarbeiterin in seinem Labor. Und wir haben bei uns in der Praxis zu dritt angefangen, also sprich ich mit 2 zahnmedizinischen Fachangestellten. Also wir waren ein wirklich kleines Team und sind dann über die Jahre gewachsen. Ich habe angefangen mit 2 Sprechzimmern, das war völlig, völlig in Ordnung. In einem habe ich gearbeitet, ich habe dann mit der einen zahnmedizinischen Fachangestellten, die haben wir ausgebildet, auch am Pfaff damals. Und sie hat dann die Prophylaxe bei uns in der Praxis etabliert. Das war ja eine Sache, die damals überhaupt noch nicht so wirklich gängig war, muss man sagen. Die ist ja auch erst über die letzten Jahre richtig etabliert und mittlerweile auch aus den Praxen nicht mehr wegzudenken. Da haben wir dann wirklich gut zusammengearbeitet und haben das aufgebaut. Dann hatte ich meine erste Auszubildende. Das wurde das Team so langsam etwas größer und der Patientenstamm ist gewachsen im Laufe der Zeit und dann habe ich meine erste zahnärztliche Kollegin als Assistentin eingestellt und dann waren wir zu 5. Das Labor ist auch weiter gewachsen, weil wenn wir zu 2 dann gearbeitet haben, dann wurde natürlich auch ein bisschen mehr an Prothetik gemacht und auch das Labor ist mitgewachsen. Ja, so haben wir uns weitergebildet. Dann kam die Implantologie-Schiene. Dann habe ich mich weitergebildet in Implantatprothetik und OP. Das war auch wirklich ein spannender Weg. Ich habe das Curriculum Implantatprothetik und Zahntechnik mit meinem Mann damals zusammen gemacht, sodass wir uns da auf ein sehr hohes Niveau auch begeben haben. Das machen wir auch heute noch zusammen. Sehr erfolgreich. Und ja, und dann ist das Team relativ schnell gewachsen. Das war auch nicht immer gut. Ich habe dann auch nach einer gewissen Zeit wieder ein bisschen zurückgebaut, weil man doch in einem kleineren Team viel effizienter und viel besser zusammenarbeiten kann als im Großen, sowohl wie in der Praxis als auch im Labor. Ja, und dann kam nochmal dieser Einschnitt 2014, als wir aus den Praxisräumen raus mussten. und dann uns auf die Suche nach neuen Räumlichkeiten begeben mussten. Und in Potsdam war das auch nicht so einfach, Gewerberäume zu finden. Wir hatten dann aber echt Glück und haben eine Immobilie gefunden, die wir anmieten durften, 300 Meter Luftlinie von der alten Praxis. Also das war für uns echt ein Sechser im Lotto, weil wir hatten dort auf dem Grundstück Parkplätze, die wir vorher nicht hatten und mussten nicht aus dem Stadtbezirk raus. Das ist auch immer wichtig für die Patienten, die mitkommen. Wir hatten damals, als ich in der Ausbildungszeit noch war, mit meinen Schwiegereltern den ersten Umzug und sind umgezogen von ihrem Stadtteil in den nächsten. Also das war ein ganz schöner Einschnitt, weil viele Patienten nicht mitgekommen sind. Aber das hatten wir zum Glück nicht und haben dann dort die Räumlichkeiten nochmal ausgebaut, habe noch ein Sprechzimmer erweitert. Mein Mann hat sich ein bisschen vergrößert, aber personaltechnisch sind wir so geblieben im kleinen Raum. Was sich aber ungeheuer verändert hat in den letzten Jahren, das ist so den Platz, den man braucht für bürokratische Dinge. Ich kann Ihnen sagen, als wir umgezogen sind, meinte meine Rezeptionistin, endlich haben wir viel Platz an der Rezeption, endlich viele, viele Schränke. Und Sie können sich nicht vorstellen, es hat ein Jahr gedauert, dann waren die voll mit den ganzen Ordnern, die man so braucht und was man alles noch so sich anschaffen muss. Und ja, das ist wirklich so ein Punkt, wenn man so aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudert. Von zwei Ordnern, mit denen ich, glaube ich, 2005 angefangen habe, haben wir jetzt die Schränke voll. Die ganze Aufklärung, die ganze Prüfbürokratie. Und das ist natürlich auch das, was viele so von der Niederlassung abschreckt. Ich kann es verstehen. Wir sind da reingewachsen. Wir nehmen das so mit, wie es kommt. Wir ärgern uns, aber können es teilweise nicht ändern. Obwohl es sehr, sehr gut wäre, wenn man da ein bisschen zurückbaut und ein bisschen weniger macht. Oder machen dürfte, muss man ja so sagen. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich mit meinem Team zusammengewachsen. Wir haben vor 2 Jahren meiner Kollegin, wir haben 30 Jahre Praxis Ärmler gefeiert mit ihr zusammen. Das war gut. Und ja, und auch sonst habe ich sehr langjährige Mitarbeiterinnen. Das macht Spaß, wenn man so zusammenarbeitet und sieht, wie die Kinder groß werden, alle zusammen.
Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen? Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Du bist zahnärztliches Fachpersonal und möchtest in der Praxis mehr Verantwortung übernehmen? Bei unserer hybriden Ausbildung zum IHK-zertifizierten Praxismanagerin lernst du 8 Wochen vollständig digital, wann und wo du möchtest. Weiter erhältst du an 6 aufeinanderfolgenden Tagen geballtes Fachwissen vor Ort. Halte deine Abwesenheit in der Praxis und zu Hause so gering wie möglich, bleibe flexibel und lerne trotzdem das Maximale, das man in diesem Themenbereich lernen kann. Lehrgangsstart ist im September 2023. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten findest du unter www.opti-pm.de. Den Link wie immer in den Shownotes. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstag früh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Ja, ich glaube, das ist doch ein schönes Bild. Ne? Wenn man einen langjährigen Mitarbeiterstamm hat, dann ist das ja so ein bisschen, das, oder nicht nur ein bisschen, das ist ja eigentlich Familie. Das bringt mich eigentlich zu der Frage, sehen Sie Änderungen in der Beziehung zu den Mitarbeitern im Umgang, in den Erwartungshaltungen, in den Anfordernissen, in der Bildung, in den Fortbildungserfordernissen 2005 versus 2023?
Ja, da hat sich schon eine Menge verändert. A, haben wir jetzt auch eine andere Generation oder 2 Generationen in andere Generation in der Praxis, als es damals noch war. Und wenn man das mal so vergleicht, ja, ich hatte auch mal einen ganz schönen Wechsel da drin, wo es mal unter den Kolleginnen ein bisschen holprig war. Aber ich glaube, das macht jeder Praxisinhaber einmal oder mehrmals in seinem Leben durch. Wichtig ist die Teambildung. Das habe ich festgestellt. Also wenn man nur einen Störfaktor im Team hat, dann legt sich das ganz schnell auch aufs gesamte Team um. Aber es ist anders geworden. Die jungen Kolleginnen, die diesen Beruf jetzt ergreifen, die wollen Fortbildung. Das ist gut. Die wollen sich auch weiterentwickeln in dem Bereich. Und ich sehe es dann auch als Aufgabe für uns Praxisinhaber, diese Weiterbildung und diese Entwicklung auch zu ermöglichen. Das hält uns ja auch in den Praxen fit und jung und so, dass wir auch über den Tellerrand in der Entwicklung hinaus weiter schauen können. Und ja, die Zahnmedizin hat sich auch verändert in den letzten 20 Jahren, muss man so sagen.
Als Sie die Praxis 2005 übernommen haben, Sie haben ja gesagt, Sie haben sie von den Schwiegereltern übernommen. War es die Schwiegermutter oder der Schwiegervater?
Beide.
Also ja, waren beide Zahnmediziner?
Ja.
Okay. Ansonsten hätte ich jetzt mal so die Frage, die mir eigentlich immer so auf der Zunge brennt. Das sind die Dinge wie, man geht in eine Praxis als Zahnärztin, die vorher von einem Zahnarzt betrieben worden ist. Das heißt, die Patienten sind es gewohnt, von einem Zahnarzt behandelt zu werden und werden jetzt von einer Zahnärztin behandelt. Haben Sie, ich meine, bei Ihnen ist es jetzt, vielleicht sind Sie nicht der richtige Adressat oder nur zu 50% der richtige Adressat, denn Sie haben ja auch zum Teil dann sozusagen die Patienten von Ihrem Schwiegervater übernommen. Ist es denn da bei Ihnen zur Konfliktsituation gekommen oder war es von vornherein so, dass das überhaupt gar kein Problem, gar keine Diskussion, gar keine intrinsische wie extrinsisch formulierte oder empfundene Problematik war?
Also man muss ganz ehrlich sagen, da kam jetzt nicht mal nur die Problematik dazu, dass ich die Patienten von meinem Schwiegervater übernommen habe, also sprich die von einem Arzt vorher behandelt worden sind, sondern da kam auch das Alter dazu. Da sind schon so Fragen aufgekommen von wegen, kann die das überhaupt, so jung wie sie ist und ohne Erfahrung? Also ja, also es gab Probleme, logisch. Es gab Patienten, die sind mitgewachsen, die haben sich der Herausforderung einer jungen Zahnärztin auch gestellt. Wir sind zusammengewachsen und wir haben mittlerweile auch Silberhochzeit zusammen gefeiert. Da kommen jetzt etliche Patienten schon, die sagen, ich habe mein Bonusheft jetzt genauso lange, wie ich bei Ihnen jetzt bin. Und dann sind aber auch Patienten gegangen, die dann gesagt haben, nein, sie möchten lieber eine erfahrene Kollegin oder eine Kollegin haben. Also ich würde es jetzt über die Jahre so bezeichnen, dass es einfach in Zusammenruckeln ist. Und es hat nicht mal unbedingt was Geschlechterspezifisches an sich, sondern das ist einfach ein Vertrauensberuf. Und da gibt es Patientenkommunikation, die ist sofort stimmig. Manchmal braucht man ein bisschen, um sich daran zu gewöhnen. Und manchmal ist es auch besser, wenn man sagt, nee, das funktioniert dann doch so nicht von beiden Seiten. Und dann geht man eben getrennte Wege. Also ich glaube, man darf sich nicht unter Druck setzen, dass man für jeden Patienten der richtige Zahnarzt oder die richtige Zahnärztin ist. Das ist grundfalsch, sondern man muss einfach für sich selbst die richtigen Patienten finden und die Patienten finden einen auch.
Ja, sehr wahr. Das ist auch das, was ich immer predige. Genau das ist es, wenn man erstmal für sich sein, sozusagen, wenn man sich erstmal ausgependelt hat, dann wird man zwangsläufig Leute verlieren. Und man wird zwangsläufig Leute gewinnen. Wir messen das sogar. Das heißt, man wird in der Praxisübernahme, wir begleiten da so 60 bis 80 im Jahr, man verliert bummelig 20% der Patienten, egal wie gut man es versucht zu machen. Man verliert diese 20% der Patienten. Man kann gar nichts dafür. Man kann es auch nicht allen recht machen und es sind nicht alle irgendwie mit einem dann glücklich, aber man gewinnt auch wieder 20-25% der Patienten dafür, das ist dann sozusagen das Gute. Was bei einer Gründung oder bei jedem guten Projekt eigentlich immer vorkommt, nehmen wir mal Ihre Praxisübergabe, das ist sozusagen das berufliche Lebensprojekt oder eines der großen Lebensprojekte. Man sagt immer, ein gutes Projekt, bis es vollendet ist, stirbt zweimal. Einige kriegen es hin, dass es nur einmal zwischendurch stirbt. Das heißt, es gibt dann so tote Momente. Es gibt dann Momente, wo man sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ob das die richtige Entscheidung war. wie soll ich jetzt hier aus dem Schlamassel rauskommen und so weiter. Sie haben ja gerade schon angedeutet, einmal war es die Kündigung der Räumlichkeiten, wo Sie vielleicht so einen Moment haben. Bin ich da richtig, dass das so ein Moment war, beziehungsweise war es der einzige, oder würden Sie in den Jahren Ihrer Selbstständigkeit sagen, es gab noch einen weiteren solchen Moment?
Nee, dieser Moment war damals für uns schon sehr richtungsweisend und auch sehr entscheidend. Und der hat uns in der Existenz dieses ganze Jahr, bis wir letztlich auch wussten, in welche Richtung es geht, doch massiv beschäftigt. Also, weil das ist ja die Existenz, die man sich aufgebaut hat und die dann auch relativ schnell durch so einen Brief im Briefkasten ins Wanken gebracht wird und wo man dann darauf reagieren muss. Aber andere hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Diese Momente, die hat eigentlich jeder Gründer. Und wenn man jetzt mal aus der Brille draufschaut, dass man eigentlich immer durch so ein Tal geht und jeder geht durch so ein Tal und viele der Gründer denken, sie sind die Einzigen, wenn sie in dieser Situation sind, auch wenn es nach 5, 6 Jahren, 10 Jahren nach der Gründung ist, die durch so ein Tal gehen, dann möchte ich einfach mal herausarbeiten hier mit Ihnen, dass dieses Tal eigentlich jeden trifft, jeden Einzelnen. Irgendwo gibt es immer irgendetwas, was man nicht verändern kann und wo man sich wirklich durchkämpfen muss. Und bei Ihnen war es die Kündigung für ein Gebäude. Und erzählen Sie mal von Ihrer Empfindung. Man hat doch schlaflose Nächte, oder? Man weiß doch wirklich nicht, oh Gott, was soll ich denn machen, wenn ich jetzt nichts finde? Was sollen wir denn dann machen? Wir haben ja Angestelltenverträge, wir haben Geräte, wir haben vielleicht noch ein Darlehen irgendwo auf irgendetwas. Was waren so die Gedanken, die Sie da, oder die Gespräche, die Sie geführt haben, was hat Sie da unsicher gemacht?
Also wir standen ja nicht vor der Situation, dass wir gar nichts gefunden hätten. Also Gewerberäume gab es damals in Potsdam und wir hatten auch Angebote dazu. Aber es war nicht das, was wir letztendlich wirklich wollten. Und das Problem war ja dann, du stehst dann davor, du hast ein Angebot und bist eigentlich dazu geneigt, es nicht anzunehmen, weil die Auswirkungen, also umziehen in einen anderen Stadtteil, keine Verkehrsanbindung, keine Parkplätze und so weiter. Und da mussten wir viel Bauchentscheidungen auch haben, bis dann letztendlich aus dem Freundeskreis das passende Angebot kam. Also da muss ich, ja, wenn ich da so drüber nachdenke, man muss wirklich auf seinen Bauch hören und nicht gleich die erstbeste Lösung oder vermeintliche Lösung nehmen oder suchen, sondern wirklich erstmal abschätzen, in welche Richtung geht es und was sind die Konsequenzen, wenn man diesen Weg jetzt geht, oder ist es besser, man nimmt einen anderen Weg. Also so das Resümee ist, keine zu schnellen Entscheidungen, sondern lieber drüber schlafen, auch wenn es eine schlaflose Nacht ist, ja. Aber mehr abwägen in so einer Situation. Es gibt immer einen anderen Weg, man muss sich nicht unter Druck setzen lassen. Das wäre das, was ich aus dieser Situation gelernt habe.
Das sind absolut gute Punkte, denn ja, Räumlichkeiten findet man immer, ne? Und wenn man jetzt in die Zukunft guckt, bei diesem Gewerbeleerstand, der sich jetzt schon ergeben hat in den Innenstädten, gehen Sie mal durch die Hamburger Innenstadt, durch die Mönckebergstraße oder die, sagen wir mal, Neuer Wall ist die Top 1 Einkaufsstraße, und gehen wir mal durch die Top 2, vielleicht Mönckeberg oder andere, gucken Sie mal hoch in die zweite Etage, ich würde sagen, 8 von 10 stehen leer, ne? Das heißt, wir haben wirklich einen krassen Innenstadtleerstand. Ich glaube nicht, dass das in Zukunft nochmal ein Problem ist, aber ein Problem wird sein, dass es am richtigen Standort ist, dass man die Zuwegung richtig hat, dass man Parkplätze hat, dass man den ÖPNV da irgendwo in der Nähe hat, sodass man auch bequem von den Patienten, von seinen Patienten erreicht werden kann. Das heißt, ich hätte das Problem auch eher da verordnet, dass man nichts kriegt, sondern wenn ich jetzt irgendwo was umbaue, etwas, was mittelmäßig ist, und statt 100 Taler Umsatz, die ich brauche, mache ich nur 60 Taler und kann jetzt das nichts mehr bezahlen. Ich glaube, das ist eher viel mehr ein Problem, was ich mir dann erschaffe. Was ich selber jetzt auch mehrfach in meiner Beratungstätigkeit erlebt habe, dass genau das so ein bisschen so die Crunchpoints sind. Frau Ermler, schauen wir uns doch mal an. Wir haben jetzt von Ihrer sozusagen praktischen, von Ihrer selbstständigen Karriere gesprochen. Nun haben Sie sich ja auch neben dem auch, ja, wie gesagt, nicht nur um Ihre Familie, um Ihren Nachwuchs, um die Praxis gekümmert, sondern Sie haben ja ganz aktiv, haben Sie ja sozusagen den Weg in die Standesvertretung gesucht und da über Jahre sozusagen mitgewirkt. Und das möchte ich jetzt mal so ein bisschen beleuchten. Das heißt, ab wann oder warum haben Sie sich entschieden, hier etwas zu machen? Warum nicht Brot für die Welt oder warum nicht irgendetwas anderes? Warum Standesvertretung Zahnärzte und wie war Ihr Weg dorthin?
Ach, das war eigentlich mehr oder weniger auch so ein bisschen zufällig. Wir kriegen ja immer unser zahnärztliches Mitteilungsblatt aus Brandenburg und da war immer so ein Beileger dabei. Da hat der Verband der niedergelassenen Zahnärzte Land Brandenburg immer seine Mitteilungen reingemacht, also ganz normales Verbandsblatt. Und die habe ich dann auch immer fleißig gelesen, wie man das so vorbildlich macht, gerade wenn man auch neu etabliert ist und gucken will. Ich kannte ja in Potsdam auch keinen, ich bin ja da mehr oder weniger eingeheiratet. Und dann kommt man irgendwann auch dem Punkt, wo man auch die Kolleginnen und Kollegen kennenlernen möchte, um sich zu vernetzen. Und dann bin ich diesem Landesverband beigetreten. Und wir haben jedes Jahr eine Mitgliederversammlung und mein erster Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen in Brandenburg war diese Mitgliederversammlung. Und ich kann Ihnen sagen, bei dieser standespolitischen Debatte, die damals geführt wurde, ich hatte keine Ahnung. Aber ich habe es mir angehört und habe mir dann so meine Gedanken gemacht. Naja, und dann war ich dort relativ jung und die Jungen waren nicht gerade so viel gesät in dieser Veranstaltung. Und dann wird man natürlich auch schnell verhaftet, so nach dem Motto, hast du Lust, was mitzumachen? Und meine allererste Aufgabe war, einen Artikel fürs Zahnärzteblatt in Brandenburg zu schreiben. Und das habe ich dann auch gemacht. Ja, dann ist man so reingewachsen. Also dann habe ich angefangen, mich für Standespolitik erstmal im kleinen Kreis zu interessieren. Was ist das überhaupt? Was machen die überhaupt? Und dann wurde ich gefragt, möchtest du dich vielleicht mal daran beteiligen oder daran beteiligen? Naja, dann war ich irgendwann im Redaktionsbeirat vom Zahnärzteblatt und dann kam eigentlich irgendwann eins zum anderen. Dann bin ich Bezirksstellenvorsitzende geworden bei uns also wir sind in Brandenburg unterteilt, ländlichen Regionen in Bezirksstellen und jede Bezirksstelle hat letztendlich einen verantwortlichen Zahnarzt oder Zahnärztin, die Vorsitzenden. Dann habe ich diesen Vorsitz übernommen. Dann ist der Kontakt zu den Kollegen auch ein bisschen intensiver geworden. Ja, und dann bin ich Mitglied in der VV geworden und dann kriegt man ja ein bisschen noch intensiveren Einblick in die Standespolitik. Und naja, wie ich dann eben so bin, dann habe ich gedacht, naja, wenn du da mitreden möchtest, dann brauchst du guten Hintergrund und guten Background, um zu wissen, in welche Richtung geht es. Und dann habe ich mich mal so orientiert, was es für Möglichkeiten gibt. Und dann habe ich Gesundheitsmanagement studiert an der Deutschen Akademie für Management. Allerdings war das sehr allgemein gehalten in die Richtung, aber war gut, hat viel gebracht und habe mich dann für die AS-Akademie angemeldet, die unseren standespolitischen Nachwuchs fördert und habe dann dort gelernt, was es bedeutet, Standespolitik mit viel Hintergrundwissen zu betreiben und auch sich zu vernetzen mit den Kollegen, die standespolitisch aktiv sind. Hat viel Spaß gemacht. Wir waren echt ein sehr, sehr guter Jahrgang. Und dann habe ich, um das noch ein bisschen zu vertiefen, noch Ökonomie und Haarsmanagement für Hintergrundwissen noch draufgesetzt. Das war dann ganz schön anstrengend, aber es hilft mir jetzt bei meinem Weg auf Bundesebene, weil dort braucht man doch ein ganz anderes Background-Wissen, was man dann noch so hat. Ja, und dann bin ich nochmal einen Schritt zurück, 2018 bei uns in den Vorstand der Landeszahnärztekammer gewählt worden und habe dann dort die Ressorts für die jungen Zahnärzte übernommen. Nee, die Fort- und Weiterbildung habe ich erst ein bisschen später übernommen. Die Alterszahnheilkunde hatte ich damals noch und ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, also ein buntes Portfolio, sodass man auch gut in diese ganze Arbeit reinschnuppern konnte und Erfahrungen sammelt. Und dann bin ich 2021 letztendlich zur Vizepräsidentin der Bundeszahnärztekammer gewählt worden. Ja, und da bin ich jetzt in diesem Amt, in einem relativ guten, basierten Werdegang. Ja, es macht Spaß, dort zu arbeiten.
Ist das ein sehr arbeitsintensives Amt?
Ja, es ist sehr arbeitsintensiv. Also ich habe ein bisschen gebraucht, um mich da auch einzufinden in die Ressorts, die ich übernommen habe. Jetzt nach den 2 Jahren kann ich so für mich sagen, habe ich meine Mitte gefunden zwischen Standespolitik und Praxis, muss man auch sagen. Es war dann auch in der Praxis ein bisschen holprig, das mit dem Zeitaufwand umzustrukturieren, Familie genauso. Deswegen braucht man auch einen guten Hintergrund, auch die Familie muss es mittragen, weil es doch, ja, es hat mein Leben schon ordentlich durcheinander gewirbelt und verändert.
Wie viel Zeitaufwand würden Sie sagen, so in Stunden, haben Sie da im Durchschnitt die Woche für Ihre Arbeit in der Bundeszahnärztekammer und sind Sie in der Landeszahnärztekammer? Bekleiden Sie da noch ein Ressort oder haben Sie da noch sozusagen lokalpolitisch ein Ressort und haben Sie damit auch noch Arbeit?
Ja, ich bin auf Landesebene noch geblieben, weil es wichtig ist, dass man auch den Bezug zur Basis hat. Also ich bin nach wie vor im Vorstand der Landeszahnärztekammer Brandenburg, habe dort auch nach wie vor die Arbeit mit den jungen Kolleginnen und Kollegen, macht auch sehr, sehr viel Spaß. Ich bin auch in der VV von der KZV. Diese Verknüpfung zwischen Kammer und KZV ist wichtig. Und Bundeszahnärztekammer, vom Zeitaufwand ist es der größte Faktor letztendlich. Und die Kammer- und KZV-Arbeit aber auch. Also ich würde es als einen standespolitischen Zeitaufwand bezeichnen. In der Praxis arbeite ich 2 volle Tage, das habe ich jetzt reduzieren müssen. Und es gibt aber auch Wochen, da bin ich gar nicht in der Praxis, wie beispielsweise jetzt die EDS-Woche im März. Wenn man die ganze Woche in Köln ist und seinen Verpflichtungen nachgeht, dann kann man nicht pendeln, das funktioniert dann nicht. Da muss man sich dann darauf auch einstellen. Aber ansonsten ist die restliche Zeit, die dann dafür raufgeht, Standespolitik. 3 Tage die Woche bestimmt.
Ja, Wahnsinn. Wie muss ich mir Ihre Arbeit da vorstellen? Also setzen Sie sich da morgens Potsdam zu Hause hin und machen den Rechner auf, führen die Videokonferenzen, nehmen Telefon ab und sprechen mit Leuten oder schreiben Sie irgendwelche Stellungnahmen zu irgendetwas oder erzählen Sie mal, wie Ihre tatsächliche Arbeit ausschaut.
Ach, das ist bunt gemischt. Also man kann jetzt gar nicht so den Tag beschreiben. Und man muss auch unterscheiden, wir haben ja 2 Aufgaben in der Bundeszahnärztekammer. Und zwar zum einen die politische Arbeit, also auch viel Lobbyarbeit. Das sind dann eben Termine, die man hat, Gespräche mit der Politik, die auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Die sind auch viel online, viel in Präsenz. Diese Termine müssen natürlich vorbereitet werden. Man muss natürlich wissen, was man möchte, was man dort auch besprechen möchte, was möchte man dort adressieren. Und die zweite Seite ist natürlich auch die Koordination der Aufgaben zu den Länderkammern. Und schon alleine deswegen ist es wichtig, dass man auch den Bezug zur eigenen Länderkammer hat. Und diese koordinierenden Aufgaben, die entstehen auch aus den politischen Aktivitäten und das, was uns die Politik letztendlich auferlegt, was gerade so aktuell ist, sei es jetzt mal darüber nachzudenken, ob man eine bundesweite ZFA-Kampagne macht oder ob das wieder jedes Land einzeln macht oder Verordnungen, die in den einzelnen Ländern aufploppen, die man aber vielleicht gar nicht koordinieren kann, weil jedes Bundesland einzeln als Verordnungsgeber wieder einzelne Regeln auferlegt. Und man versucht es trotzdem irgendwie zu bündeln, um Hilfestellung zu geben, weil es bringt ja nichts, wenn in jeder Kammer jedes Rad neu erfunden wird. Weil gerade der Föderalismus macht es uns ja manchmal auch sehr schwer, Dinge durchzusetzen oder zu vereinfachen. Ja, das ist eigentlich so das große Bild, was man hat. Und jetzt, wo Corona weg ist, hat man wieder vermehrt Reisetätigkeiten. Man verknüpft das Ganze dann natürlich. Oder man sagt ja, es ist schön, wenn man sich mal nicht mehr online sieht, sondern wenn man eine Konferenz auch wieder mal in Präsenz macht. Das hat einen ganz anderen Stellenwert als online. Und von daher ist so ein Tag bunt gemischt von Bürokratie, von Erarbeiten von Positionspapieren bis hin zu Gesprächen und letztendlich auch wieder das Arbeiten in der Praxis, was einen doch dann wieder ganz schön erdet, ist es sehr abwechslungsreich.
Jetzt verstehe ich die Arbeit einer Landeszahnärztekammer. Ne? Man hat sein Land, man hat meist ein Fortbildungsinstitut. Man hat das Versorgungswerk, das dann irgendwie unter einem angesiedelt ist. Man hat viele Sachen, die im Prinzip so sortiert sind, die analog zu einer IHK, nicht ganz, ne? Ich weiß, es sind sehr viele Unterschiede, aber das ist so ein bisschen in die Richtung zu sehen. Jetzt haben wir die Bundeszahnärztekammer, die ja, soweit ich das sehe und wenn ich es richtig interpretiere, das ist ja ein eingetragener Verein und der besteht aus den Mitgliedern, also den Vorstandsmitgliedern der jeweiligen Landeszahnärztekammern. Ist es so, dass Ihre Tätigkeit sozusagen auch oder darin besteht, zu schauen, was wird in der einen Kammer gemacht, dass man gute Ideen von der einen Kammer in die nächste bringt, oder werden auch Sachen aus den Landeszahnärztekammern hocheskaliert zu Ihnen? Ich habe noch nicht es so griffig bekommen, wie sich sozusagen Ihre Agenda zusammenstellt. Wie stellt sich Ihre tägliche Arbeit oder Ihre wöchentliche, monatliche Arbeit als Bundeszahnärztekammer zusammen? Wie ergeben sich da die Tasks, die Aufgaben sozusagen?
Da muss ich vielleicht noch einen kleinen Tick weiter ausholen. Also ja, es ist richtig, die Bundeszahnärztekammer ist ein eingetragener Verein. Die Mitglieder sind die einzelnen Länderkammern, werden im Vorstand von den Präsidenten der einzelnen Länderkammern vertreten. Das operative Geschäft, das haben Sie auch richtig gesagt, findet in den einzelnen Länderkammern statt. Da hat jede Länderkammer letztendlich auch die gleichen Aufgaben als Körperschaft des öffentlichen Rechtes. Sie übernimmt ja Staatsaufgaben, die auf die Länderkammern übertragen worden sind, damit die Zahnärzte in der Selbstverwaltung das letztendlich umsetzen können. Da gehört Fortbildung dazu, da gehört das Gutachterwesen dazu, die Ausbildung zur ZFA, also ein ganzes gesamtes Portfolio. Aber um beispielsweise beim Gutachterwesen ist vielleicht ein guter Passus, um das zu erklären. Um das, was die einzelnen Länderkammern machen, auf ein qualitativ hochwertiges Niveau zu bringen und einheitlich zu gestalten, braucht es dann eine Koordinierung. Und dort werden Musterordnungen erarbeitet, die nicht verpflichtend sind für die Länder, an denen sich die Länder letztendlich orientieren können. Die werden dann in der Bundeszahnärztekammer koordinativ erarbeitet. Und diese Arbeit erfolgt aber hauptsächlich auch in Ausschüssen. Ist ja nicht so, dass die Präsidenten alles hoheitlich wissen und machen, sondern aus den Länderkammern werden Mitglieder entsandt, die dann zum jeweiligen Thema in einem Ausschuss mitarbeiten dürfen. Und in den Ausschüssen erfolgt dann, ja, dann erzählt eben mal Westfalen-Lippe, was in seinem Bundesland so passiert, und Bayern erzählt, was da so vor sich geht, und dann wird das Ganze verknüpft und dann nimmt man eben das Beste aus beiden, um zu sagen, okay, in dem Erfahrungsaustausch, das ist gut, das ist nicht so gut, dann wird es zusammengepackt mit rechtlich abgeglichen, und dann haben die Kammern ein gutes Werkzeug an der Hand, was sie nutzen können, ohne dass man nochmal das Rad neu erfinden muss in jeder Kammer. Also dieser Austausch ist ganz wichtig. Ich sage immer auch vier Bündeln von Ressourcen. Die eine Kammer, die gerade was gut entwickelt hat, gibt es dann eben an die andere Kammer. Das beste Beispiel ist auch aus Hessen das ZQMS, was damals in Hessen entwickelt worden ist, was jetzt der überwiegende Teil der Länderkammer nutzt, als Qualitätsmanagementsystem. Das ist ein gutes Beispiel. Und so eine Beispiele brauchen wir eben noch viel, viel mehr. Und das koordiniert letztendlich die Bundeszahnärztekammer. Aber das ist nur die eine Sparte. Die andere Sparte, die wir haben als Satzung, ist eben diese Lobbyarbeit, die berufsständische Vertretung gegenüber der Politik. Und die nimmt auch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Und dort vertreten wir eben bei der Politik, dass wir Bürokratieabbau möchten, dass wir für die ZFAs eine gute Anerkennung haben wollen, dass, naja, GOZ, leidiges Thema, versuchen wir seit so vielen Jahren, aber wir versuchen es trotzdem regelmäßig wieder. Und auch mit sehr viel Nachdruck, aber die Ärzte machen das Gleiche. Und es wird uns immer ein bisschen vorgeworfen, dass wir zu wenig Lobby haben, aber dafür sind wir einfach auch ein viel zu kleiner Verband. Und da müssten viel mehr Leute mitarbeiten, damit wir gute Lobbyarbeit haben. Aber wir sind dran und es ist nicht so, dass wir keine Lobby haben. Ganz im Gegenteil. Eine sehr gute, eine sehr starke Lobby eigentlich.
Auf die Lobby komme ich gleich nochmal. Eine abschließende Frage zur Arbeit. Das heißt, das, was Sie dann in den vereinzelten Arbeitsgruppen, Ausschüssen bearbeiten, das heißt, Sie sagten die gute Idee von Westfalen-Lippe oder die eine von Hessen, wie man die übertragen kann, wenn Sie das nachher so ein bisschen in den Ausschüssen bearbeitet haben und dann im Vorstand beschlossen haben, haben Sie dann eine, wie nennt man das, Richtlinien, Leitlinien, Kompetenz, dass Sie das auch durchexekutieren können zu den Landeszahnärztekammern? Oder ist es dann so, dass Sie das als Empfehlung nach Schleswig-Holstein schicken und sagen, ey, das ist eine gute Idee, ihr habt sie mit ausgearbeitet, setzt es um. Aber letztendlich könnte Schleswig-Holstein dann sagen, ja, vielleicht. Oder wie ist das?
Also wir sind ja ein Verein. Wir können empfehlen. Und wir empfehlen dann auch. Und der Vorstand hat es ja dann letztendlich mit beschlossen oder mit abgesegnet, sodass es nicht in die Kammern separat verschickt werden muss, sondern jeder weiß dann Bescheid, das gibt es dann. Und dann müssen die einzelnen Länder sich überlegen, wollen wir das umsetzen? Ist es für unser Bundesland sinnvoll oder ist es eben nicht so sinnvoll? Und dass es da manchmal ein bisschen holpert an der Umsetzung, liegt aber auch wieder an ländlichen Gegebenheiten, weil die Gesetzgebung in den einzelnen Ländern manchmal die komplette Umsetzung bundesweit schwierig macht. Aber wer das nutzen möchte, kann es tun und es wird auch gut genutzt. Aber eben nicht flächendeckend überall.
Ja, es kann ja sein, dass es, auch wenn Sie ein Verein sind oder auch wenn es eine GbR oder ein GmbH ist, es hätte ja sein können, dass die Selbstverpflichtung der Kammern, dass das, was in diesen Ausschüssen bearbeitet wird, dass man das dann sozusagen bei sich dann sozusagen übernimmt. Habe ich total verstanden. Kommen wir zu dem anderen Thema, das Sie schon angeteasert haben, die Zahnärzte-Lobby. Das wird mir komplett klar, dass es da Sinn macht, alle Kräfte zu bündeln. Denn es macht ja eigentlich keinen Sinn, dass die Zahnärzte-Lobby Bayern nach Berlin läuft und mit dem Bundesgesundheitsminister spricht, um da entsprechend was vorzubringen. Das ist ja dann sozusagen dann sehr, sehr lokal zu betrachten. Aber sind solche Fälle denn mal aus Ihrer Erinnerung heraus mal vorgekommen, dass auch einzelne Landesverbände versucht haben, sozusagen eine Einzellobby aufzubauen und direkt an die Politik gegangen sind nach Berlin, um mit denen zu sprechen? Oder läuft das alles konzentriert über Sie?
Es gibt immer teilweise persönliche Befindlichkeiten, die dann auch mal einen Alleingang machen. Und das ist also soweit wie es mir herangetragen wurde, ist es in den einzelnen Verbänden über die Jahre durchaus auch mal vorgekommen, ja. Man darf das jetzt gar nicht so negativ sehen. Ich würde das eher so, klar ist es immer, also ich würde es jetzt nicht schlimm finden, wenn ein Landesverband von Bayern beispielsweise mit der gleichen Meinung und der gleichen Auffassung auch an die Politik geht. Ganz im Gegenteil, das ist sogar positiv, wenn die Länder nochmal parallel dazu separat die Politik ansprechen und einfach nochmal schreiben von Bayern geht ans BMG und Sachsen schießt hinterher und so weiter und so fort. Wenn wir aber was erreichen wollen, dann ist es wichtig, dass wir alle die gleiche Sprache sprechen. Es ist absolut kontraproduktiv, wenn dann so eine Landesverbände plötzlich was ganz, ganz anderes wollen, als das, was die Mehrheit der Kollegenschaft möchte. Das ist kontraproduktiv. Wenn sonst mehrere Stimmen sprechen, ist es ganz sinnvoll. Und wir brauchen ja auch die Länder. Also wir bauen ja so eine Lobby auf. Die Länder müssen ja selber auch mit ihren Politikern regional sprechen, sodass, wenn die dann auf Bundesebene kommen, schon mal wissen, in welche Richtung das funktioniert. Wenn man schon anfängt, Ministerpräsidentenkonferenzen oder Ministerkonferenzen aus den einzelnen Ländern. Also das baut sich ja auf. Also es ist ja nicht so, dass man nur, wenn man jetzt ans BMG geht, dort was erreicht. Also ich würde sagen, feuern aus allen Kanälen.
100% verstanden. Für mich stand immer das Fragezeichen im Raum, nicht, wenn es eine Einheitsmeinung gibt, sondern eben das, wenn die eine Nuance mal nach links geht und die andere nach rechts. Und dann sieht ein Politiker, der sich mit 20 Themen beschäftigt oder mit 30 oder vielleicht eher mit 50 und sieht, okay, die Zahnärzte, die links sitzen, die wollen, dass ich das mache. Die Zahnärzte, die rechts sitzen, die wollen, dass ich das mache. Ey, die sollen sich erstmal einig werden, ab hier, Rundablage. Wenn die sich einig sind, spreche ich wieder mit denen. Das ist doch das, was man immer wieder sieht, wenn so etwas passiert, dann ist es kontraproduktiv für alle. Nicht, wenn alle das Gleiche sprechen. Und da muss man sagen, wenn man sich zum Beispiel mal den Landwirtschaftsverband nimmt. Ich habe noch niemals erlebt, also meine Eltern sind Landwirte, ich bin schon ein paar Jahrzehnte auf der Welt, ich habe noch nie erlebt, dass irgendein Landesverband oder der Bundesbauernverband oder wie auch immer die Verbände dann heißen, irgendwie mal unterschiedlich gesprochen haben. Ne? Da war immer klar, diese Richtung, das und das wollen wir machen. Und das heißt, man konnte sich gar nicht vertun. Ne? Und ich hatte immer so ein bisschen über die letzten 20, 25 Jahre schon gelegentlich das Gefühl, dass der eine so ein bisschen weiter mal hierhin, der andere mal ein bisschen weiter dahin. Und ich bin total der Überzeugung, dass eine einheitliche Stimme in Berlin, die diese Stimmen zusammenfasst und glättet, also vereinheitlicht und dieses sozusagen ein einheitliches Positionspapier erarbeitet, dass das ein mächtiges, scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert ist, um das mal so auszubürgen. Und wenn man das nicht hinkriegt, dass es dann irgendwie nur irgendwie so ein Weideast ist. So habe ich manchmal das Gefühl, wie Lobbyismus in der Politik wirkt.
Genau so muss es sein. Man muss mit einer Stimme in die Politik gehen und da müssen alle geballt dahinter stehen. Nur dann erreicht man was. Wir haben nur manchmal ein bisschen zu viele persönliche Befindlichkeiten und die müssen einfach mal weg. Da geht es nicht um persönliche Befindlichkeiten, da geht es um die Sache an sich.
Bleiben wir mal bei dem Vergleich Bauernverband und Zahnärzteverband. Ne? Einfach mal so, dass ich glaube, was ich jetzt über die Jahre sehe und bei diesen Besprechungen, es herrscht bei diesen Bauernverbänden eine unglaubliche Uneitelkeit. Da ist es eher so, irgendwie geh du mal nach vorne. Also ne, mach du mal, ich bin deiner Meinung, wir stehen dahinter. Und bei den Zahnärzten sehe ich, Herr Professor oder Frau Doktor und hier, das nochmal wird aufgestanden, das Gleiche wiederholt, was der Vorherige gesagt hat, nochmal mit Zungenschlag anders. Dieses Geltungsbedürfnis ist, wenn ich das mal vergleiche und ich habe die Vergleiche, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wie die akademisierte Zahnärzteschaft sich profilieren muss auf gewissen Kongressen und wie pragmatisch und wie schnell die Bauern da beispielsweise draus ist. Und ich möchte gar keine Vorurteile. Ich bin selber Bauer, meine Eltern sind beides Bauern, also Landwirte. Ich möchte da gar nichts irgendwie das eine gelb und das andere grün anmalen. Ich möchte nur sagen, ich glaube, dass man sich mit diesem überintellektuellen Akademikergehabe selbst keinen großen Gefallen tut.
Das ist aber schon besser geworden und ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren hoffentlich auswachsen, weil mit der jungen Generation, die jetzt nachkommt und auch schon diesen Wechsel, den wir jetzt haben, ist genau das, was Sie beschreiben, nicht mehr so präsent, wie ich es noch kennengelernt habe, als ich in die Standespolitik gekommen bin. Und ich glaube, dass die junge Generation ohne den Älteren ihre Erfahrung abzusprechen, mehr Pragmatismus an den Tag legen wird. Vielleicht auch ein bisschen durch die Feminisierung, vielleicht, aber das ist wichtig und wir müssen einfach ein bisschen, naja, Sie haben es ja schon auf den Punkt gebracht, ich möchte es nicht wiederholen.
Also okay, das ist ja nur meine Beobachtung von außen und deswegen halte ich das da für so wichtig. Gehen wir da mal einen Schritt weiter. Jetzt sind wir dabei, dass wir was umsetzen sollen. Und es werden insgesamt in Deutschland 30 Milliarden in der Zahnmedizin verteilt, bummelig, vielleicht ist ein bisschen mehr. Sie haben eine mächtige, wahrscheinlich die mächtigste medizinische Kohorte, die es in Deutschland gibt. Ich halte sie für mächtiger als jeder andere, weil viel Geld verteilt wird. Und der Patient sieht am häufigsten von allen Ärzten seinen Zahnarzt. Das heißt, man hat eigentlich ganz, ganz viel in der Hand, was zu machen und hat eigentlich sehr, sehr viel Hebel. Und meine Hoffnung ist, dass dieser Hebel eigentlich besser genutzt werden kann. Dazu kommt es aber auch, dass die andere sehr starke Vereinigung, wenn ich das mal so sehe, die öffentlich-rechtliche Körperschaft der KZBV und der KZV mit der Bundeszahnärztekammer oder mit den Landeszahnärztekammern schon enger zusammenarbeiten. Und da habe ich die Hoffnung, dass es da in Zukunft mehr abgestimmte Positionspapiere gibt. Meine Frage an Sie. Gibt es eigentlich so Verbindungsoffiziere zwischen diesen beiden Organisationen, wo man dann sozusagen neben der ZM, die man ja gemeinsam herausbringt, auch so Positionspapiere zusammen erstellt und die der Politik übermittelt?
Also man muss da ein bisschen differenzieren. Die KZBV hat ja SGB-5 und macht diese ganze Schiene und die BZEG macht das ganze Berufsrechtliche. Und da sind wir ja erstmal auseinander, schon alleine durch die rechtlichen Dinge an sich. Und die KZBV hat dadurch, dass viele Sachen auch im SGB-5 festgeschrieben sind, letztendlich eine andere Verhandlungsposition im BMG, als wir es von Seiten der Kammern haben. Was ich mir aber wünsche, und das wünsche ich mir wirklich für die Zukunft, ist, dass wir KZBV und BZEG zusammenrutschen. Wir sind eine Zahnärzteschaft, das sage ich immer wieder, auch wenn man es rechtlich trennen muss. Wir arbeiten zusammen jetzt, Pressemitteilungen gehen zusammen raus. Aber es gibt eben einfach Dinge, die so festgelegt sind, die nur die KZBV macht, weil es eben Vertragsverhandlungen sind. Da mischen sich die Kammern nicht ein. Das ist einfach so. Und die Kammern haben ihre berufsrechtlichen Gegebenheiten, die sie umsetzen müssen, wo die KZBV auch nicht unbedingt einen Fuß in der Tür haben. Aber wichtig ist, dass sie sich ergänzen und dass es Gemeinsamkeiten gibt. Und da komme ich aus einem Land in Brandenburg, da war es nie ein Streitthema zwischen Kammer und KZV, sondern das lief einfach flankierend nebeneinander her. Diese Streitigkeiten manchmal oder diese Befindlichkeiten einfach nur, die habe ich auf Bundesebene kennengelernt. Und da wünsche ich mir, dass es die zukünftig einfach nicht mehr gibt. Es gibt keinen Verbindungsmann dazwischen. Der Verbindungsmann, die sind wir im Vorstand, jetzt auch der neu gewählte Vorstand von der KZBV. Und ich hoffe ganz ehrlich und inständig, dass es eine sehr kooperative Zusammenarbeit die nächsten Jahre geben wird.
Ist klar. Also das heißt, Sie machen auf der einen Seite, sind Sie da für das Berufsrecht, die Landeszahnärztekammer, die Bundeszahnärztekammer, die KZBV ist SGB-5, vollkommen klar. Die haben andere, ja, ich sag mal so einen anderen Scope. Gibt es denn Tanzbereiche, wo Sie das Berufsrecht haben und die KZBV, die SGB-5 und anliegende Themen, wo sozusagen Bereiche zusammengefasst sind, für die Sie beide zusammen eine Stellung einnehmen? Oder ist das komplett voneinander getrennt? Sagen wir mal zum Beispiel die Ausbildungsverordnung in den Berufsschulen. Das heißt, spricht da die KZBV oder die KZV und sprechen Sie da mit? Zum Beispiel in den Fächern wie Abrechnung oder so oder in anderen, jetzt mal ganz random und wild gewählte Beispiele. Gibt es Themen, die Sie zusammen sozusagen abstimmen oder besprechen?
Also da ist die ZFA-Problematik vielleicht nicht das richtige Thema, aber wenn man da zum Beispiel finden möchte, dann ist die Digitalisierung eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Weil die Digitalisierung wird uns zukünftig massiv beschäftigen und hat uns ja auch die letzten Jahre schon beschäftigt. Und da hat ja die KZBV erstmal den Auftrag auch gehabt, die ganze Umsetzung in der Gematik, Aufbau, Telematik, Infrastruktur, egal wie sie jetzt funktioniert und egal wie sie in den Praxen genutzt wird. Aber das ist eine Sache, die wir gemeinsam machen in der Gematik, KZBV, BZEG, und die funktioniert auch. Und da werden wir auch zukünftig zusammenarbeiten müssen und auch wollen, weil die Infrastruktur, die jetzt aufgebaut wird mit EPA und TI, wird zukünftig auch genutzt werden, wenn jetzt aus Europa der europäische Gesundheitsdatenraum letztendlich zu uns rüberschwappt. Das ist ja wieder ein reines Kammerthema, letztendlich primäre Datennutzung, sekundäre Datennutzung. Aber wir nutzen da die Infrastruktur, die auch durch die KZBV mit aufgebaut wurde. Und da ist es letztendlich so, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen müssen und sich dort die Kompetenzfelder auch überschneiden werden. Und ich denke, dass das ein guter Test ist, ob die Zusammenarbeit funktioniert. Sie muss funktionieren.
Die muss, absolut, absolut. Und ich habe da große Hoffnung, dass sie es tut. Und eine persönliche Frage dazu. Macht Ihnen die Arbeit, Verbandsarbeit, zunehmend mehr Spaß, denn sie verdrängt ja Ihre Arbeit in der Praxis? Oder würden Sie sagen, die Arbeit in der Praxis macht Ihnen mehr Spaß?
Ach, das kann man so gar nicht so beantworten. Man wächst mit seinen Aufgaben. Und ja, die Arbeit in der Bundeszahnärztekammer macht viel Spaß. Ich mache das auch wirklich gerne, auch mit Leidenschaft. Ich habe aber auch gute Themen, die mir liegen, gerade auch wie die Digitalisierung und die ganze Thematik junge Kolleginnen und Kollegen. Aber ich arbeite sehr, sehr gerne in der Praxis und ich profitiere in der Praxis von dem, was ich in der Bundeszahnärztekammer machen und lernen darf. Also das ergänzt sich sehr, 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 sehr gut.
Einige sagen mir, nachdem ich 20 Jahre gebohrt habe, muss ich mal was anderes machen. Ne? Ich mache nochmal dies oder ich mache nochmal das und so weiter. Das heißt, es wird dann manchmal so ein bisschen die Lust verloren. Was ich nicht bei allen, ich kenne Zahnärzte, die sind über 80 und behandeln noch. Ja, und die sagen, ey, ich möchte gar nicht ohne. Das heißt, da wollte ich nur mal so ein bisschen herausfinden, ist es etwas, dass sie sagen, okay, irgendwie immer wieder dasselbe machen, da hat mir die Verbandsarbeit sehr geholfen, irgendwie sozusagen insgesamt vollendeter zu werden. Das war eher so die Frage in die Richtung so ein bisschen gedreht, ne?
Ich kann nicht ohne meine Patienten.
Okay, gut, guter Schlusspunkt. Meine absolut letzte Frage. Auf was freuen Sie sich in Zukunft?
Auf eine abwechslungsreiche Arbeit freue ich mich in Zukunft sowohl in der Praxis als auch in der Standespolitik. Und das Highlight, was wir jetzt noch setzen durften in Brandenburg, ist die neue Zahnmedizinische Fakultät. Wir haben das gestern ganz offiziell nach draußen getragen und da freue ich mich, dass nächstes Jahr im April 48 Studierende im Land Brandenburg ihr Zahnmedizinstudium beginnen dürfen. Das ist so für mich im Moment das Highlight.
Ja, also herzlichen Glückwunsch dazu. Wahnsinn, das hatte ich noch gar nicht gehört.
Danke.
Ja, super. Und wo genau ist das?
In Brandenburg an der Havel.
Okay. Ja, Wahnsinn. Ja, top. Das ist ja richtig gut. Das ist eine ganze Menge. 48 Plätze. Carolinum Frankfurt hat, glaube ich, 30 oder so. Also das ist schon, da haben sie aber schon ein großes Semester aufgemacht. Ja, spitze. Liebe Frau Dr. Ermler, vielen, vielen Dank. Ich übergebe an die liebe Kollegin Rebecca Otto von Dentista. Rebecca, it's your turn.
Ja, wir haben ja auch schon vorhin gesprochen. Wir sind ja schon per Du. Wir waren ja zusammen in der S-Akademie und deswegen würde ich auch beim Du bleiben, wenn das für dich okay ist. Auch von meiner Seite nochmal Glückwunsch, dass ihr das geschafft habt, in Brandenburg wirklich da 48 Studienplätze für ein Studienjahr hinzubekommen, wo nicht der NC entscheidend ist, sondern wo es über ein Auswahlverfahren geht. Ich glaube, das wird auch nochmal gut sortieren und das hilft auch dem Land Brandenburg, glaube ich, hoffe ich, enorm auch, was ja Zahnärzte angeht, weil dann man da ja vielleicht auch nochmal spezifisch auswählen kann, dass die Kinder, die dann da studieren, vielleicht auch im Land bleiben. Also muss man ja auch mal so sagen. Das ist ja auch ein großes Thema, was wir auch in Thüringen haben. Aber deswegen auch von meiner Seite Glückwunsch, dass das Projekt jetzt ja praktisch auf der Schiene ist. Ich bringe jetzt so ein bisschen, oder das ist das Besondere an dieser Podcast-Serie, dass wir mal die weibliche Perspektive einbringen. Und dafür steht ja auch Dentista, dass wir die weibliche Perspektive in der Zahnmedizin sind und es manchmal auch aus der weiblichen Brille betrachten. Du hast vorhin über das Thema gesprochen, als die Praxis praktisch den Mietvertrag gekündigt bekommen hat. Das ist für euch beide, weil ihr ja ein bisschen auch, dein Mann betreibt das Labor, du die Praxis, schon euch schlaflose Nächte bereitet hat. Und du bist ja, so wie ich rausgehört, mit deinem Mann immer noch zusammen. Also ihr habt ja eine langjährige Partnerschaft. Aber wie ist das so als Frau, wenn die Last vielleicht ein bisschen mehr auf deinen Schultern liegt, was die Versorgung der Familie angeht? Ja, und wo du das praktisch stemmen musst, wo du vielleicht auch erfolgreicher bist, wirtschaftlich erfolgreicher als dein Mann. Ist das eine besondere Herausforderung und ist es da vielleicht auch etwas, wo man sagen kann, da hat die Sozialisierung deines Mannes da vielleicht geholfen, dass er auch mit einer arbeitenden Mutter groß geworden ist und für ihn das kein Problem war, dass du ja erfolgreicher warst oder die Existenz der Familie praktisch mal auf deinen Schultern lag?
Also ich glaube, für uns beide ist es gut, dass wir ja arbeitende Mütter hatten und im Osten groß geworden sind. Wir sind ganz anders sozialisiert. Allerdings ist es bei uns nicht ganz so, dass die Last komplett auf meinen Schultern liegt, sondern es ist sehr, sehr gut verteilt. Ich bin sehr froh, ihn zu haben, weil er nimmt mir im Hintergrund sehr, sehr viel auch ab. Er war immer ein bisschen flexibler. Das macht unsere Partnerschaft vielleicht auch aus, auch in Bezug auf die Kinderbetreuung, weil es ist eben so, wenn ich im Sprechzimmer war und mein Bestellbuch war voll und dann kommt der Anruf aus der Kita, das Kind muss abgeholt werden, dann ist es auf seinen Schultern gelandet und das hat er auch gut gemacht. Ich glaube, das ist auch für Partnerschaften ganz wichtig, auch die Kinderbetreuung gut zu teilen. Und da sind wir auch zusammengewachsen und auch mitgewachsen. Er trägt meine Eskapaden in der Standespolitik auch auf jeden Fall mit. sonst würde das auch partnerschaftlich gar nicht funktionieren. Und ich glaube, Rebecca, ich würde gar nicht diese Unterscheidungen machen, sondern ich würde das eher bei uns als gleichberechtigte Partnerschaft bezeichnen. Und das ist wichtig, das muss man haben. Aber ich habe deinen Ton schon ein bisschen herausgehört, dieses Ego und die Stärke, die mein Mann in der Hinsicht auch wirklich beweist, die hat nicht jedermann.
Also Augen auf bei der Männerwahl, um es mal so zu sagen. Nein, das war jetzt ein bisschen ein kleiner Spaß am Rande, aber ich glaube auch, dass auch wichtig ist bei der Partnerwahl, dass er eine starke Frau oder eine erfolgreiche Frau akzeptieren kann, die eine Praxis führt. Und ich sage immer, man ist ja nicht nur Zahnärztin, die eine Praxis hat, sondern man ist ja auch Unternehmerin. Man muss sich ja um sein Unternehmen Zahnarztpraxis kümmern, was vielleicht ein kleiner Kosmos ist. Ja, aber trotzdem muss man sich mit vielen Themen auseinandersetzen, die man vielleicht nicht hat, wenn man Angestelltenverhältnis ist.
Das ist richtig. Mein Mann ist dazu auch schon gefragt worden. Und seine Antwort ist dann gewesen, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ich bin viel cleverer als andere, wenn man eine Frau hat, die arbeitet und zufrieden ist.
Ich würde mal noch auf das Thema Standespolitik kommen. Du bist ja auch ein Leuchtturm, was die Standespolitik angeht. Du hast ja wirklich schon erzählt, wie dein Weg so in die Standespolitik war. Du bist die erste Frau im Vorstand der Bundeszahnärztekammer, was ja ein Novum ist. Wenn ich mich als Frau standespolitisch engagieren möchte, was würdest du empfehlen, so als Einstieg? Und worauf muss man sich auch mal einstellen? Also was kann einem so ein bisschen erwarten? Also wir haben ja jetzt schon ein paar Themen gehört, aber vielleicht noch mal aus deiner Perspektive so.
Also ich komme ja aus einem ganz liberalen Brandenburg und bin standespolitisch nicht auf Hürden gestoßen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, habe aber jetzt ganz viele Frauen noch kennengelernt, die diese Hürden in der Standespolitik wirklich haben. Und denen kann ich nur raten, also nicht einfach durchsetzen, einfach sich beteiligen, Mitarbeit anbieten, auch mal neue Projekte einbringen, die etablieren und sich nicht entmutigen lassen. Weil wir brauchen junge Kolleginnen, die viel Engagement in der Standespolitik einbringen. Das ist wichtig. Wir brauchen auch den Input. Und deswegen mag ich auch immer den Austausch mit den jungen Kolleginnen so gerne, um zu gucken, wo kann man unterstützen, was ist gewünscht. Und man darf sich einfach wirklich nicht entmutigen lassen. Man muss einfach sagen, ich habe eine Idee, ich möchte die auch einfach mal umsetzen. Aber man muss vielleicht auch manchmal einen Schritt zurück machen, wenn man sagt, ja, die Idee ist gut, aber jetzt zu dem Zeitpunkt gerade nicht passend, dann kommt man eben zum passenderen Zeitpunkt nochmal.
Also nicht gleich beim ersten Gegenwind aufgeben, sondern einfach mal, ja, vielleicht von der anderen Ecke kommen oder es nochmal probieren. Was bedeutet für dich beruflicher Erfolg?
Beruflicher Erfolg ist für mich, wenn ich abends zufrieden den Tag abschließen kann und mit dem, was ich geschafft habe, auch zufrieden bin. Und nicht nur für mich im kleinen Unternehmen in der Praxis, sondern auch wenn ich ein Projekt in der WZEG abschließen kann, dann bin ich zufrieden und erfolgreich. Und das muss kein Riesenprojekt sein. Auch die kleinen Sachen können erfolgreich machen und sein.
Ja, und Zufriedenheit und glücklich. Und man merkt ja auch, dass du dich da wirklich auch gut eingebracht hast, eingearbeitet hast, gerade in der Bundeszahnärztekammer und ihr jetzt in den letzten 2 Jahren auch schon tolle Projekte auf den Weg gebracht habt, die auch spürbar sind. Meine letzte Frage ist, wir haben ja dieses Jahr, feiern wir an der einen oder anderen Stelle den Todestag von Picasso. Den haben wir jetzt den 15. Todestag. Und er hatte ein Zitat und er sagte einmal, der Sinn des Lebens besteht darin, deine Gabe zu finden. Und der Zweck des Lebens ist es, sie zu verschenken. Ja, und was glaubst du, ist dein Geschenk so an die Welt?
Die zahnmedizinische Welt ein bisschen besser machen kann. Weil für mich ist Zahnmedizin meine Berufung schon immer gewesen.
Ich glaube, da bist du jetzt auch an der richtigen Stelle, dass du auch für uns alle Zahnärzte was Gutes bewegen kannst und gestalten kannst und da uns in der Politik da vielleicht die ein oder andere Hürde aus dem Weg räumen kannst. Ich bedanke mich, dass du dir auch noch die Zeit genommen hast für den Podcast heute und sage schon mal Dankeschön und ein schönes Wochenende.
Danke euch auch.
Liebe Frau Dr. Ermler, vielen Dank für Ihre Zeit. Bei dem tollen Wetter in Brandenburg, bei Ihnen zu Hause im Büro sitzen zu müssen und das noch mitten am Nachmittag, wo Sie doch diese tolle Zeit verbringen könnten. Ich danke Ihnen wirklich dafür. Sie haben tolle Insights gegeben. Ich glaube, Sie sind ein Musterbeispiel dafür, wie man eine selbstständige Praxis mit Kindern und sich darüber hinaus noch engagieren kann in der Berufspolitik. Und ich glaube, es ist sehr facettenreich gewesen. Und ich glaube, dass es jedem helfen würde, anderen zu helfen und sich selber in der Berufspolitik zu engagieren, selber für seinen Berufsstand Lobby zu machen, Lobby also eine Meinung zu haben, eine Stimme zu sein, für den Berufsstand einzustehen. Und ich glaube, da können wir jeder jungen Zahnärztin, jeden jungen Zahnarzt nur den Mut zu sprechen. Das geht absolut und man sollte es auch tun, um diesen Berufsstand zu verteidigen. Und ich danke Ihnen, Sie sind da ein Vorbild für und Sie machen das ganz, ganz toll aus der Ferne betrachtet. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne. Vielen Dank fürs Gespräch.
Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es hat Ihnen wieder Spaß gemacht, Ihnen gefallen. Wenn es Ihnen gefallen hat, bitte hinterlassen Sie doch ein paar Sterne und einen kleinen Satz bei Spotify und iTunes. Das hilft sehr beim Algorithmus. Und bis zum nächsten Mal, wenn Fragen sind, an henrizi@opti-hc.de und alles weitere zu Frau Dr. Ermler und diesem Podcast und allen Themen, die wir gesprochen haben, in den Shownotes. Ihr und euer Christian Henrizi. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.